Es gibt so Ereignisse, die sich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt haben. Wo man genau weiss, wo man dann war und was man dann gemacht hat. Über so Ereignisse reden wir diesen Sommer im Gesprächsstoff. Ein Podcast von Bund und Berner Zeitung. Und zwar über drei historische Ereignisse, die sich in den warmen Monaten vom Jahr in Bern zugetragen haben. Über die orange Euphorie, die holländischen Fußballfans während der Euro 2008 die Stadt Bern eingenommen haben und sogar eine Brücke danach benannt ist worden.
Bei der Stadtbahn sind wir gezwungen,
über die Nacht im Frühsommer 2013, wo es bei der Partydemo «Tanz dich frei» zu Strassenschlachten zwischen der Polizei und dem Schwarzen Block ist gekommen und sogar in Brasilien darüber berichtet worden ist. Und über die Jahrhundertüberschwemmung im August 2005, wo im Mattenquartier die Bewohnerinnen und Bewohner mit Motorboot mussten evakuiert werden und sogar bis nach Pakistan Schlagzeilen gemacht hat. Über 10'000 Leute sind am 25. Mai 2013 am «Tanz dich frei» durch die Berner Innenstadt gezogen und haben für mehr Freiräume und ein lebendiges Nachtleben protestiert. Bis kurz vor Mitternacht ist die unbewilligte Kundgebung friedlich geblieben. Bis rund 70 vermummte Chaoten an der Spitze des Demozugs die Absperrung zum Bundeshaus durchbrochen und die Polizei mit Absperrgitter, Pflastersteinen und Signalraketen beworfen haben. Nach dem zweiten Aufruf, der ins Leere gelaufen ist, hat die Polizei mit Pfefferspray, Gummischrot, Tränengas und einem Wasserwerfer geantwortet. Bis in die frühen Morgenstunden haben sich die Polizei und die Randalierer in der Innenstadt regelrechte Strassenschlachten geliefert.
Das Tanz-dich-frei-Fest in Bern ist in Ausschreitungen und Zerstörungen geendet.
Ein paar Dutzend offenbar gut organisierte Randalierer sorgten schließlich dafür, dass die Party mit Krawallen endete.
Über 50 Verletzte. Die Tanz-dich-frei-Parade in Bern endet mit Gewalt und Tränengas.
Schadensbilanz am nächsten Tag. Eingeschlagene Scheiben, plünderte Schaufenster, kaum eine Fassade, die nicht verspreit ist. 61 Festnahmen und über 50 Verletzte. Insgesamt haben die Ausschreitungen der Stadt Bern über 2 Millionen Franken gekostet. Was für eine kulturpolitische Stimmung hat denn zumal in der Stadt Bern geherrscht, dass es so weit hätte kommen können? Warum hat die Polizei die unbewilligte Partydemo nicht von Anfang an verhindert?
Wir haben im Vorfeld alles da, um eine Deeskalation zu ermöglichen, aber das nützt halt alles nichts, wenn eben gezielt Deeskalation gesucht wird. Vielleicht sind wir da im Vorfeld ein bisschen naiv gewesen.
Was hat das Ganze verfolgen gehabt? Und wie viel vom «Tanz dich frei» Geist ist heute noch vorhanden im Nachtleben von Bern? Über das reden wir heute mit unserem Politredakteur Christoph Hämann aus dem Ressort Bern. Er hat schon 2013 für die «Berner Zeitung» geschrieben und war in dieser Nacht als Reporter unterwegs gewesen. Auch das Wort in dieser Folge kommen der damalige Sicherheitsdirektor von der Stadt Bern, der Reto Nause, und der Berner FDP-Politiker und damalige Präsident vom Verein Nachtleben Bern, der Tom Berger. Ich bin Sibyl Hartmann und jetzt bei mir im Studio ist Christoph Hämmann. Ciao Hämmann, schön bist du da.
Hallo Sibyl, merci vielmals für die Einladung.
Das «Tanz dich frei» war so ein Ereignis, das gefühlt die ganze Redaktion von Bund und Berner Zeitung an dieser Berichterstattung ist beteiligt war. Es gab bei beiden Titeln einen Live-Ticker, mehrere Reporterinnen, Reporter und Fotografen waren unterwegs und etliche von uns, die eigentlich gar nicht Dienst hatten, haben Handybilder und Videos ans Desk geschickt. Was war deine Funktion an diesem Abend?
Ich habe dann als Redakteur im Ressort Stadt Bern gearbeitet, von der BZ. Und wie du sagst, es sind, glaube ich, wirklich von Bund und BZ und anderen Medien einfach gefühlt alle, die um den Weg waren, im Einsatz waren. Oder die, die am Anfang nicht waren, sind privat schauen und haben dann irgendwann schon vielleicht noch ein Foto oder ein Film auf die Redaktion geschickt.
Aber du bist in offizieller Mission als Reporter unterwegs gewesen.
Genau.
Das ist jetzt schon 13 Jahre her, doch ein Zeitli. Was ist so das Bild, das dir am meisten geblieben ist vom Tanz dich frei nach all dieser Zeit?
Weil es jetzt primär um Gewalt und Randalen wird gehen, vielleicht gleich noch schnell ein Bild, das am Anfang steht von diesem Event und auch ein paar Stunden eigentlich so die Szenerie war. Es war eigentlich ein langes, friedliches, fröhliches, schönes Fest mit Musik, mit kreativen Soundsystem-Wegen, eine Strassenparty, eigentlich ein cooles Fest. Das Bild, das mir irgendwo am meisten ist bleiben hängen, glaube ich, ist das von der Endphase oder eins von der Endphase, wo die Randalen sind vorbei gewesen, grösstenteils. Eine Art Ruhe ist eingekehrt wieder in der Stadt, wo es wirklich lang brutal gebollet hat und wo ein Helikopter über der Stadt die ganze Zeit rumgeschwebt ist und dröhnet hat. Ist dann so in den Morgenstunden auf dem Bubenbergplatz, wie am Schluss von einer Party, wo ein paar einfach irgendwie noch nicht heimwollen oder noch nicht heimkommen, weil sie zu müde sind oder zu verladen oder so. Sie einfach in gebührendem Abstand zueinander. Ist eine Reihe gewesen, Wasserwerfer und Polizei, und eine andere Reihe ein paar letzte Demonstranten, Krawallbrüder. Und die einen, die haben zwischendurch wieder probiert, einen Stein zu schiessen und haben nicht bis zum Wasserwerfer mögen. Und der Wasserwerfer hat zwischendurch wieder ein bisschen gespritzt und hat nicht bis zu dieser anderen Reihe her mögen. Und dann hat man sich manchmal so aufeinander zubewegt, bis man dann wieder her mögen. Und dann hat man wieder einen Schritt müssen zurückmachen. Also es war irgendeine absurde Szenerie gewesen, im Morgengrauen gefühlt. Und ja, das ist so das Bild.
Also so ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen Polizei und Randalierer.
Aber so ein stilles, fast etwas von einem langsamen Tanz und eigentlich völlig absurd.
Ja. Still? War es wirklich still gewesen dann irgendwann mal?
Ich glaube, ich habe so in Erinnerung, dass dort irgendwie wie der Ton ist ausgeschaltet war. Das war einfach wirklich nur noch so ein müdes, wir gehen jetzt noch nicht heim, ausplampen. Okay.
Ja, ich glaube, das Bild, das den meisten noch in Erinnerung ist und in die Presse und die Welt gegangen ist, ist das Bild von diesem jungen Mann mit der schicken Ralph Lauren-Jacke und dem vermummten Gesicht vor dem Bundeshaus, wo die ausgestreckten Mittelfinger in die Kamera gehabt hat. Geschossen worden ist das Bild vom damaligen Bund-Fotografen Adrian Moser, der auch heute noch für die Redaktion tätig ist. Aber fangen wir ganz von vorne an. Das «Tanz sich frei» war nicht einfach nur eine Krawallnacht, sondern eine Bewegung im Nachtleben von Bern anfangs der 10er Jahre. Kannst du zum Einstieg mal ein bisschen erklären, was hinter diesem Begriff steckt?
Also erfunden worden, falls es eine Berner Erfindung ist, ist er zwei Jahre vor dieser Nacht, wo wir jetzt darüber reden, im 2011, wo seine erste Durchführung von einem «Tanz dich frei» hat gegeben, wie Leute, die zu dem aufgerufen haben, das genannt haben. Dort ist es auch, wie bei den weiteren Ausgaben, um Nachtleben gegangen, um Freiräume für Junge, um Protest auch in einem gewissen Sinn, weil das Nachtleben in dieser Zeit unter Druck war, aufgrund von Behörden, Auflagen, aufgrund von Lärmstreitigkeiten, wo man irgendwie Interessen von neu zugezogenen Nachbarinnen stärker gewichtet hat als die von einem etablierten Club zum Beispiel. Das war eine kleine Ausgabe gewesen. Da sind etwa 400 Leute sich dem Umzug angeschlossen im 2011 und haben ein friedliches Strassenfest gefeiert. Ein Jahr später ist es zur zweiten Auflage gekommen. Und das ist recht kurzfristig angesagt worden und ist ein riesen Erfolg gewesen. Also es sind mindestens 10'000 Leute, die Medien haben zum Teil von bis zu 20'000 geredet. Also mehr als nachher im 2013, wo man so gemeinhin alle sich auf 10'000 TeilnehmerInnen geeinigt haben. im 2012 eben, sind es vielleicht 15 bis 20'000 Leute gewesen, die eine Riesenparty auf der Straße veranstaltet. Im Rückblick hat man dann irgendwie gesagt, es sei super friedlich gewesen. Es ist dort ein bisschen gespreit worden, zum Beispiel am Bundeshaus. Es hat auch dort einen kleinen militanten Kern gegeben, wo gewisse Sachbeschädigungen verübt. Aber grundsätzlich ist das ein riesiger, fröhlicher, friedlicher Event primär gewesen.
Und ich kann mich noch erinnern, dass in dieser Nacht irgendwann sogar Patent Ochsner noch auf der Schütz gespielt haben. Ich habe nämlich dann irgendwann mal zweite Nacht ein Video zugespielt bekommen und ich bin dann schon im Bett gelegen, natürlich zähneknirschend, weil ich am nächsten Morgen früh aufstehen musste. Aber so wegen der Flughöhe, wenn sogar Patent Ochsner an so einem Ort spielt, ist das ja schon ein riesiges Event gewesen.
Ja, genau, das stimmt. Das ist dann irgendwie noch dazugekommen. Also es hat dann, glaube ich, Bands haben sich auf Wegen lassen, durch die Stadt chauffieren und haben gespielt. Und wenn sie sich gekreuzt haben, haben sie ein kleines Battle veranstaltet. Und also ja, ich glaube, da hat ganz viel lustige, kreative Zeug stattgefunden. Und tatsächlich ist Patent Ochsner von irgendwo von einem Konzert gekommen und hat das, glaube ich, mitbekommen. Ich weiss gar nicht, wo die ihren Übungsraum haben, wo sie ihre Instrumente versorgen.
Wahrscheinlich irgendwo in der Innenstadt.
Ja, vielleicht sind sie nicht dort hergekommen und haben darum das Gefühl gehabt, komm, wir gehen einfach mal auf den Schütz warten. Und dann haben sie dort ihr Zeug ausgepackt und spontan ein Konzert gespielt. Und
hast genau, du das gesehen?
Nein, das habe ich auch verpasst.
Okay. Bevor wir da schon zu fest in die zweite Ausgabe vom «Tanz dich frei» eintauchen, nochmal schnell zurück zur Situation im Nachtleben. Denn du hast vorher von Lärmstreitigkeiten zwischen Clubs und Anwohnern geredet. Kannst du das noch ein bisschen ausführen? Was ist denn alles genau passiert?
Ja, es ist einfach so, in diesen Jahren 2011, 2012 sind ein paar Sachen zusammengekommen. Und gleich hat es dann so in der Summe ein Bild gegeben von irgendwie, man nimmt den Jungen die Freiräume weg, man will das Nachtleben abwürgen, die Leute sollen um 10 Uhr schlafen und still sein. Zum einen ist das Wasserwerk in Matten, wo ewig lang etablierter, cooler, gut laufender Betrieb, Club war mit Konzerten und Partys, hat zugemacht. Es waren sicher auch immer verschiedene Gründe gewesen, aber in Matten hat es über die Jahre auch immer wieder Lärmdiskussionen gegeben, Lärmklagen. Also auch nicht nur unverständlich. Es ist zum einen ein Wohnquartier, wo Leute und Familien leben, die irgendwie morgen aufmüssen. Und zum anderen war es eine Zeit lang ein beliebtes Ausgehquartier mit verschiedenen Clubs. Und das hat entsprechende Probleme müssen aufbeschwören. Aber dann war das Wasserwerk plötzlich nicht mehr. Nachher ist die Reitschule, die eh ein Spezialthema ist und eh immer irgendwo wieder kontrovers diskutiert worden ist, immer schon. Oder die SVP mal wieder eine Schliessungsinitiative lanciert hat, wo auf dem Vorplatz das so anfangen zu nehmen, dass das eigentlich fast zu dem regionalen Jugendtreff ist worden, wo einfach irgendwie hunderte, tausende fast junge Menschen sich Nacht um die Ohren geschlagen haben. Dann hat der damalige Regierungsstatthalter Christoph Lerch verfügt, also hat einerseits Auflagen gemacht für einen Betrieb dort. Es hat eine Piratenbar gegeben, die illegal, also ohne Gastrobewilligung, hat Trinks und Bier rausgelassen. Die wollen beschränken, hat eine Polizeistunde verfügt. Also sprich, irgendwie dann ist dort Feierabend, müsst ihr gehen. Das hat zu Riesenprotesten auch schon geführt. Und zu Saul in der Junkerengasse war dann auch so in aller Leute Munde. Das ist der Fall, den ich vorhin schon angetönt habe, wo eine Zuzügerin, eine Frau Müller, hat sie geheissen.
Die hat tatsächlich Frau Müller geheissen.
Die hat tatsächlich Frau Müller geheissen. Die hat sich, kaum ist sie dort eingezogen, in ihrer schönen, teuren Altstadtwohnung, hat sie gefunden, was da ist, ein Club, was manchmal ein bisschen lärmig ist drumherum. Der muss weg und dann hat es der Problem gegeben. Und auch dort haben sicher am Schluss verschiedene Gründe zur Schliessung geführt, aber einer davon waren die ewigen Glier wegen Lärm und Ähnlichem. Und das hat so zu einer Gemengelage geführt, eben, wo wir gefunden haben, hallo, wo dürfen wir noch her?
Eben, zwei Clubs sind zugegangen. Auf dem Vorplatz hat man nach Mitternacht plötzlich nicht mehr trinken können. Die jungen Menschen in der Stadt Bern sind also wirklich an einigen Orten genommen worden, für ihren Ausgang zu gehen. Und die Freiräume haben sie sich dann eben wieder zurückerobern. Und zwar an dieser zweiten Ausgabe vom «Tanz dich frei» am 2. Juni 2012, wo, wie du vorhin schon gesagt hast, sehr friedlich verlaufen ist und riesengross war. Und nachdem das eben so friedlich verlaufen ist und alle so positiv darüber geredet haben, haben die Tanzdemo, obwohl sie auch unbewegt war, plötzlich mehrere Organisationen und auch Parteien für sich reklamieren. Kannst du es noch ein bisschen ausführen, wer da plötzlich auch ein Stück vom Kuchen hat wollen?
Das Ding war ja, dass bei allen Ausgaben die OrganisatorInnen sich nicht zu erkennen gegeben. Es war anonym organisiert. Gerade im 2013 hat man im Vorfeld von Seiten Stadt und Polizei jenste Versuche unternommen, für mit diesen Leuten in Kontakt zu treten. Man hat sie auch über Medienmitteilung, man hat sie auf Facebook, man hat sie auf allen Kanälen probieren abzuholen und zu sagen, hey, wir müssen zumindest über ein paar Sicherheitsfragen reden können. Es könnte wieder riesig werden. Die halbe Stadt ist eine Baustelle. Wir haben ein Problem mit Fluchtwegen. Seid nach eurer Verantwortung bewusst. Und weil man die Organisatorinnen nicht hat kennt, hat man dann im 2012, wo es so ein tolles Event war, im Nachhinein natürlich haben einfach alle können sagen, hey, die sind wegen uns gekommen und die teilen unsere Anliegen. Und da hat es, glaube ich, wirklich so einen Kampf um die Deutungshoheit gegeben. Die ausserparlamentarische Linke, die parlamentarische Linke, aber auch Leute wie Tom Berger, die sich als Jungfreisinnige für Nachtleben und Freiräume engagiert hat. Alle haben dann irgendwo dieses Event für sich beanspruchen.
Ja, und der Tom Berger, den man dann noch nicht gekannt hat, der ist dann quasi zum Wortführer von der unzufriedenen Berner Jugend geworden. Wer ist er und wie ist er als Jungfreisinniger zu dieser Rolle gekommen?
Er ist früh und als Jungfreisinniger ist eines der Themen, die er bewirtschaftet hat, wo er sich dafür engagiert hat, war das ganze Nachtleben gewesen. Mit einem liberalen Liberalisierungsansatz irgendwie in einer Stadt soll so in Nacht dürfen leben, irgendwie innerhalb von gewissen Rahmenbedingungen. Und er hat sich einfach dem Thema angenommen. Und etwas, was ich jetzt nachgelesen habe, war, also die einen haben ihm dann vorgeworfen, er hat sich in den Vordergrund gedrängt und hat quasi eben sich schon fast als Erfinder vom «Tanz dich frei» aufgespielt.
Ich weiss nicht, ob ich wirklich Wortführer von unzufriedenen Jugend war, aber wir haben halt einfach 2011 den Verein gegründet, Pro Nachtleben. Und ja, wir haben halt dann probiert, diese Anliegen auch von den jüngeren Leuten, aber generell von den Leuten, die gerne auch mal in der Nacht unterwegs in dieser Stadt, ein bisschen zu bündeln. Und beim Tanzen frei ist halt dann dazu gekommen, dass die Organisatoren selber sich nicht haben wollen äußern und ja, halt dann die Medien auf mehr sind zukommen.
Und so ist er schon ein bisschen zu einem Gesicht geworden. Von diesem Kampf für Freiräume, was natürlich eine gewisse Ironie hatte, weil das tendenziell von links auf die Straße gedreht wird, in aller Regel. Und jetzt war da das Aushängeschild ein junger, frecher Freisinniger.
Das haben wir natürlich auch noch vom Tom Berger 13 Jahre später wissen, wie er mit der Kritik um seine Person und seine politische Arbeit dann zumal umgegangen ist, wie das für ihn war.
Ich war dann noch verhältnismässig jung. Es war das erste Mal, dass ich so in einer exponierten Position war. Und ich musste schon lernen, damit umzugehen, dass das halt dann auch persönliche Angriffe und Anfeindungen mit sich bringt. Es ist ja zum einen der Seite, sind das ja, Leute von eher links gewesen, die nicht haben können verstehen konnten, dass ein Freisinniger ähnliche Anliegen wie sie hat und man eigentlich im gleichen Boot hockt. Und ja, natürlich, auf der anderen Seite war das auch parteiintern, wo ich halt schon gemerkt habe, dass Leute vielleicht vom eher konservativen Flügel vor der Partei nicht so Freude an diesem Engagement hatten.
Nebst dem Tom Berger hat es noch einen zweiten Berner Kopf aus der politischen Mitte gegeben, der stark mit diesen Ausschreitungen rund ums «Tanz dich frei» verbindet.
Ich war am «Tanz dich frei» in unmittelbarer Nähe vom Bundeshaus. Ich habe aus nächster Nähe erlebt, wie der versuchte Sturm passiert ist. Und von dort her gesehen wird mir das sehr, sehr lang oder wird mir das fast auf immer eigentlich in Erinnerung bleiben. Und die Bilder waren extrem erschreckend.
Das war der Reto Nase, den wir hier gehört haben. Er war der damalige Sicherheitsdirektor der Stadt Bern. Und, du hast es vorhin schon gesagt, schon im Vorfeld vor der dritten Ausgabe vom «Tanz dich frei» am 25. Mai 2013, wo der eben ausgeartet ist, unter Druck gestanden. Was hat ihn und die ganze Sicherheitsbehörde so nervös gemacht vor dem dritten «Tanz dich frei»?
Die Vermutung, dass wieder sehr viele Leute werden kommen, wenn es im Jahr vorher 15.000 bis 20.000 vielleicht gewesen, dass sich die OrganisatorInnen aber geweigert haben, ein Gesuch einzureichen und einfach auf keine Art und Weise erreichbar waren, für irgendwelche Sachen abzusprechen.
Neu am «Tanz dich frei» war sicher das, dass es eigentlich ein erstes Event war, bei dem breit und massiv auf Social Media mobilisiert worden ist.
Eben, es hat dann noch der Sonderfall gegeben, die ganze Marktgasse ist umgestaltet worden, ist gesperrt gewesen. Also irgendwie die Ost-West-Achse, das Rotsdorf in der Altstadt, ist verstellt gewesen. Und dort, wo die Marktgasse in die Spittelgasse übergeht und in die andere Richtung sich Bärenplatz und Waisenhausplatz berühren, dort hat es eine Passerelle gegeben, über die Baustelle über. Also auch für irgendwelche Fluchtwege eine undenkbare Situation. Unsere Breitengraden sind dann noch ein bisschen unter dem Eindruck gestanden von Duisburg 2010, wo es bei einer Love Parade zur Massenpanik kam, wo man ein massives Problem hatte mit Fluchtwegen, die nicht sichergestellt waren, wo junge Menschen sind gestorben. Es war, glaube ich, wirklich mit Blick auf Sicherheit eine anspruchsvolle Ausgangslage gewesen.
Mit was für Erwartungen bist du unter diesen Vorzeichen an diesen Event gegangen? Hast du gehofft gehabt? Oder hat man so ein bisschen gehofft gehabt, mal, vielleicht könnte es doch eventuell wieder so friedlich werden wie im 12. Oder hast du dich darauf eingestellt, das wird eine lange Nacht, wo es vermutlich wird kleveln?
Hey, das weiss ich wirklich nicht mehr so genau. Was ich nachher gelesen habe, in einem, glaube ich, 24-seitigen Untersuchungsbericht, wo der Gemeinderat nach dem ganzen Ereignis hat schreiben lassen, war, dass bis zum Tag, wo das «Tanz dich frei» Nummer 3 dann wirklich stattgefunden hat, rund 300 Medienberichte dazu sind erschienen. Also es war einfach ein Riesenthema gewesen. Und eben Behörden haben auch über die Medien probiert, mit den OrganisatorInnen in Kontakt zu kommen. Irgendwie haben aber auch schon Strafrechtsexperten darüber geredet, wie es dann wäre, wenn man je nachdem so oder so würde agieren von Seiten der Polizei. Und auf Facebook haben die OrganisatorInnen immer wieder mal etwas vermelden, verlauten. Und das war zum einen so zuhanden der Behörden, uns kümmert nicht, was ihr wollt. Aber sie haben zum Beispiel ihre Route bekannt gegeben, die sie geplant haben. Also das hat dann gleich irgendwo den Behörden ein bisschen geholfen. Sie haben aber auch der Reto Nause massiv angefindet. Also es war einfach so eine komische Gemengelage gewesen. Und ich glaube schon, man musste davon ausgehen, es liegt etwas in der Luft, es könnte bollen.
Also es war wirklich wahnsinnig aufgeladen. Also jetzt gehen wir mal zurück an den 25. Mai im 13. am Abend um 6 Uhr. Dann hat es angefangen. Nimm uns mal dort her mit. Wie hat es ausgesehen? Wo ist es losgegangen? Was ist passiert? Wie und wo war die Polizei präsent? Erzähl mal ein bisschen.
Um 6 Uhr ist es losgegangen. Dann sind die ersten Menschen auf den Bahnhofplatz geströmt. Es sind die ersten Soundsysteme gekommen. Es ist getanzt worden. Der Platz hat sich über die nächsten Stunden immer mehr gefüllt. Die Idee war, dass man am 8. Uhr losläuft. Man hatte eine Route Richtung Kocherpark, dann über die Effingerstrasse zurück Richtung Stadt. Und man ist dann nicht eine Stunde Verspätung losgelaufen. Das war weitgehend fröhlich und friedlich. Im Nachhinein hat man auch, oder nein, man konnte es auch dann beobachten natürlich. Die Sicherheitsbehörde hat das im Nachhinein natürlich herausgestrichen. Es ist eigentlich von Anfang an hat so einen militanten Kern gegeben. Man hat, glaube ich, im Nachhinein gesagt, rund 70 Leute, so einen harten Kern, der sich auch vermummt hat und wo gewalttätig hat wollen werden. Also das ist von Anfang an ist auch ein bisschen Bürotechnik gezündet worden, es ist gespreit worden. Aber ja, es war noch einigermaßen kontrolliert gewesen.
So die Stimmung in diesem Umzug, ich meine, es waren 10'000 Leute da, 70 haben sich vermummt. Wie war die Stimmung allgemein gewesen?
So wie ich es in Erinnerung habe, ist grundsätzlich lang die Stimmung primär friedlich und fröhlich gewesen. Und wirklich wieder die Bilder wie ein Jahr vorher, lustige Wege. Also ja, wo Leute einfach auch mit unendlich viel Herzblut irgendetwas bauen haben, wo man ein Soundsystem draufstellen kann. Die Leute haben getanzt. Und ja, es war eine riesen Menge von Leuten, die einerseits einen coolen Abend wollten haben, aber auch einen guten Teil andere, die das verbunden haben mit politischen Anliegen. Und sie haben gefunden, für die lohnt es sich auf die Straße zu gehen. Also eine lange Zeit eine schöne Sache.
Hat es für dich irgendeinen Moment gegeben, wo du gemerkt hast, jetzt könnte es langsam anfangen zu kippen?
Es ist früh schon so ein bisschen bubbelt worden. Es ist gespreit worden, es ist geschmiert worden, es ist Pyro gezündet worden. Und von dem her hat es, glaube ich, schon so eine Art kontinuierliche Eskalation irgendwo gegeben. Und für mich ist aber gleich, und das ist vielleicht, ja, vielleicht ist das gleich auch noch das prägendere Bild als das, was ich am Anfang geschildert habe, ist schon der Moment, wo der schwarze Block, der am Anfang von dem Umzug ist, bei der Milchbar, also wo man Richtung Bundesplatz ins Zentrum gekommen ist, wo der Umzug links musste in Christoffelgasse abbiegen, für näher über die Schauplatzgasse zum Bundesplatz zu kommen, wo dort der schwarze Block die Abschrankungen durchbrochen hat und vom Bundesplatz auf direktem Weg zugerannt ist. Dort war klar, jetzt geht's ab.
Das war ungefähr kurz vor Mitternacht. Und es ist dann auf dem Bundesplatz abgegangen? Oder vielleicht zuerst noch die Frage. Du warst selber tatsächlich auch auf dem Bundesplatz gewesen.
Ja, das konnte ich sogar noch ein bisschen im Detail nachlesen in einer Mail, die ich damals in einem Austausch mit Politikerinnen geschrieben habe, wo ich gefunden habe, ich war der und ich habe etwas anderes gesehen als die Augenzeuginnen, die ihr euch darauf beruft. Ja, es war 11:30 Uhr, als der schwarze Block die Gitter oder die Absperrung durchbrochen hat. Ich bin 10 Minuten vor dem schwarzen Block auf dem Bundesplatz gsi, laut dem Mail. Und ja, dann habe ich dann beobachtet, wie eben der schwarze Block durch die Bundesgasse auf den Bundesplatz ist zugerannt und dort wirklich direkt auf das Gitter los, das vor dem Bundeshaus ist aufgestellt war. Einerseits wahrscheinlich schon ein bisschen mit dem, oder ja, ist der Behörde noch so zu Pass gekommen, den Zaun aufzustellen, damit nicht wie im Vorjahr das Bundeshaus kann verkribbelt werden. Es ist aber wegen dieser Baustellensituation in der Stadt primär wirklich eine Absperrung gewesen, für das man Rettungsachsen freihalten konnte. Also Blaulichtorganisationen sind auch irgendwie ganz speziell herausgefordert gewesen, wegen all diesen Baustellen und dieser zweiteiligen Stadt eigentlich. Dann sind die dort an diesem Gitter rütteln und haben sofort angefangen, Steine schiessen und Gitter und irgendwelche Tafeln, die etwas hätten sollen markieren. Also einfach alles, was irgendwie lose war, ist dort über den Zaun, über das Gitter gegen die Polizei geschossen worden.
Werte Besucher, wir fahren die Augen und Zeugen. Der Zaun ist fertig. Zu besteigen. Bei den Sattungen sind wir gezwungen, Handwerkszeit zu
und die Polizei hat sofort geantwortet mit Pfefferspray und je länger es, je härter ein Mittel.
Und wie lange Ist das dann hin und her gegangen? Also wie lange war die Situation auf dem Bundesplatz so gewesen?
Lustigerweise, der Schwarzblock hat den Rest der Demo aufgefordert, ihm nachher zu kommen und durch die Bundesgasse auf den Bundesplatz zu stürmen. Und der restliche Demozug hat aber gefunden, nein, was läuft, wir wollen keine Lampen.
Also man muss ehrlich gesagt auch sagen, man ist auch nicht mehr wirklich hergekommen, weil einfach wirklich ringsherum vom Bundesplatz ist einfach extrem viel Tränengas schon gewesen.
Das stimmt, ja. Das ist dann schnell gegangen, wo Bundesplatz und angrenzende Gassen, wo es dann nicht mehr angenehm war, sich aufzuhalten und zu schnaufen und die Augen offen zu haben.
Also es ist schon ein Kampf gewesen zwischen dem schwarzen Block oder zwischen diesen rund 70 Randalierern, die Vermummten, die man dann genannt hat, die Zahl von 70 und nicht von Tausenden oder von mehreren Hundert oder Tausenden, die mit der Polizei sich eine Strassenschlacht geliefert haben.
Nein, laut dem Bericht vom Gemeinderat sind zu diesen 70 gut 200 dazuzählen, die gewaltbereite Mitläufer dort genannt werden. Also gut, wenn das dann 300 Leute sind, die sich dort eine Strassenschlacht liefern, dann ist schon etwas los.
Das ist doch recht viel.
Mhm. Aber wie lang und wie es genau zu Ende gegangen ist, ist mir im Fall irgendwie nicht mehr so bewusst.
Was Fakt ist, dass sich irgendwann mal die Strassenschlacht, in Anführungszeichen, vom Bundesplatz auf den Bahnhofsplatz verschoben hat. Was ist denn dort noch genau passiert?
Also laut dem Bericht vom Gemeinderat haben die militanten Teilnehmenden ihre Strategie irgendwann geändert, wo sie irgendwie vielleicht auf dem Bundesplatz nicht mehr gefunden haben, wo man herumschiessen kann. Und sie gehen dann in der ganzen Innenstadt gezielt grossen Sach- und Personenschaden anrichten. Also es hat sich dann die ganze Innenstadt verlagert. Es ist offenbar der Löb geplündert worden, der Kiosk am Bubenbergplatz, ein Orange Shop, der Herrenglobus. Also irgendwie, ja, schon noch massiv. Und irgendeinisch, genau, hat man dann die Bilder, wie es unter dem Baldachin weitergeht mit Riots. Und irgendeinisch, dann eben, wo es quasi fertig war, ist dann das Bild vom Bubenbergplatz, wo sich einfach noch zwei erschöpfte die letzte Reihe sind gegenübergestanden.
Wenn ihr die Bilder mit diesen unzähligen Glasscherben und Sachen, die rumgeflogen sind und Wasserwerfer und Tränengaswolken anschauen wollt, wir die euch die Artikel von damals in den Shownotes verlinken. Das ist wirklich noch ein Blick wert, sich auch noch mit den Bildern wieder an die krasse Szenerie dann zurück zu erinnern. Du hast vorhin schon gesagt, es sind diverse Schaufenster geplündert worden, was ja auch irgendwie völlig absurd ist an einer Demonstration für das Nachtleben, dass dann Schaufenster geplündert werden. Da passt ja irgendwie auch das Bild von diesem jungen Mann mit der Ralph-Lauren-Jacke dazu. Was war die Schadensbilanz von dieser Nacht?
Du hast schon ein bisschen gesagt, massive Sachschäden. In diesem Bericht vom Gemeinderat haben sie dann mal gefunden, auch noch nicht abschliessend, weil noch nicht alles gemeldet worden sei. Es ist zwar irgendwie 3-4 Monate nach dem Ereignis ist rausgekommen, ist man von rund 1 Million Sachschaden ausgegangen. Es ist zu rund 50 Verletzten gekommen, darunter 20 PolizistInnen und zu 61 Anhaltungen.
Am nächsten Morgen hat der Sicherheitsdirektor der Rethonhausen eine Pressekonferenz gegeben zu diesem Polizeieinsatz, wo nicht nur du für die BZ warst, sondern die ganze Schweizer Presse. Erste Frage, hast du überhaupt geschlafen? Und zweite Frage, wie war das denn?
Ich glaube, ich habe schon geschlafen. Dann ist irgendwie am Morgen früh die Einladung gekommen, zu dieser Medienkonferenz, die gegen Mittag stattgefunden hat. Die Kantonspolizei war natürlich auch dabei gewesen. Und ja, das waren Medien aus der ganzen Schweiz vor Ort gewesen. SRF hat in der Mittagstagesshow schon darüber berichtet.
Die Berner Innenstadt stand gestern Abend ja zum dritten Mal unter dem Motto «Tanz dich frei». Geplant als riesige Strassenparty.
Und wie hat der Sicherheitsdirektor der Rethonhausen die späte, dafür umso heftige Intervention von der Polizei erklärt am nächsten Morgen?
Ja, der Rethonhausen hat sich ja karrierelang in seinen 16 Jahren als städtischer Sicherheitsdirektor immer leidenschaftlich empören können.
über jegliche Ausschreitung an Demos, auch wenn sie mal nicht so schlimm waren. Jetzt in diesem Fall ist es natürlich etwas vom Dramatischeren in einem längeren Zeitraum.
«Tanz dich frei» war auch die grösste und sinnloseste Gewaltorgie, die die Stadt Bern je erlebt hat. Die Gewaltorgie ist gezielt von linksautonomer Seite organisiert worden. 15'000 Menschen, die eigentlich tanzen wollten, die eigentlich Party machen wollten, die sind quasi in Geiselhaft genommen worden.
Und entsprechend drastisch ist er dort auftreten, hat die Randale verurteilt und hat die Strafbehörden aufgefordert, zu ermitteln und die Organisatorinnen ausfindig zu machen.
Die Verantwortung für Schäden trägt letztlich der Veranstalter. Der ist im Moment noch anonym, wenn es zu Sachbeschädigungen kommt oder zu Verletzten etc. Wird man mit richterlichen Beschlüssen ganz andere Instrumente zur Verfügung haben, um hier die verantwortlichen Personen zu ermitteln.
Ein Aspekt war ja, haben wir jetzt, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, Facebook, wo der Gemeinderat schon im Vorfeld hat probiert, weil die Aufrufe über Facebook sind versendet worden, hat man probiert, auch über Facebook zu sagen, hey, gebt uns die Identität bekannt von diesem Facebook-Account, dass wir mit diesen Leuten in Kontakt treten können. Man hat kurz vor dem Termin von diesem «Tanz dich frei» einen eingeschriebenen Brief an europäischen Hauptsitz von Facebook geschickt, in der Hoffnung, dass sie helfen. Und im Bericht, der eben 3-4 Monate später ist rausgekommen, heisst es, die Anfrage wurde bis heute nicht beantwortet.
Nochmal zurück zum Reton Haus. Er ist nach dem «Tanz dich frei» massiv in der Kritik gestanden. Und zwar nicht nur von den Teilnehmenden von dieser Party-Demo, sondern auch von Parteien. Kannst du noch mal kurz zusammenfassen, wie das die verschiedenen politischen Lager das «Tanz dich frei» am nächsten Tag oder auch in der folgenden Zeit eingeordnet haben?
Letztlich ist es ja dann immer ein bisschen ähnlich, oder? Also linke Partei und je weiter links, desto klarer irgendwo mit dieser Haltung tun vielleicht auch Sachschäden und Angriffe auf die Polizei verurteilen, legen aber den Fokus mehr darauf, dass es begründete Forderungen sind, die die Leute auf die Strasse haben getrieben und vor allem die Polizei mindestens eine Mitschuld zuschieben an den ganzen Ereignissen. Jetzt in diesem Fall hat es auch die gegeben, wo die Polizei eigentlich die Hauptschuld gegeben hat. Die gefunden kaum sei der schwarze Block auf den Bundesplatz gekommen, hat die Polizei unverhältnismäßig mit Tränengas reingeballert und hat irgendwo die Polizei dafür verantwortlich gemacht und hat in den Raum gestellt, der Reton Hause wollte niemals «Tanz dich frei», darum hat er geschaut, dass es das mal so eskaliert, dass man wir können sagen, sowas wird hier nicht mehr stattfinden. Und alles, was Mitte rechts politisch steht, sieht schon Demonstrationen grundsätzlich kritisch, findet unbewilligte Demonstrationen sollten verhindert werden, es soll gar nicht erst laufen lassen und geißeln natürlich die Verantwortlichen für die Vandalenakte.
Also es ist auch auf politischer Ebene ein bisschen das Katz-und-Maus-Spiel gewesen, ein bisschen das Hin und Her, wie das Bild, das du beschrieben hast, am Schluss von der Demo. Aber hat es denn sicherheitspolitische Folgen gehabt, «Tanz dich frei» ganz konkret, oder hat es nicht wirklich Folgen gehabt?
Ich glaube, sicherheitspolitische Folgen im eigentlichen Sinn hat es nicht gegeben, nein. Letztlich ist ja auch das vielleicht immer ein bisschen gleich. Man analysiert, was passiert ist. Der Gemeinderat ist in diesem Fall zum Schluss gekommen, dass er eigentlich alles hat richtig gemacht hat. Er hat alles probiert, um mit den Organisatorinnen Kontakt aufzunehmen. Er hat unglaublich viel investiert in das Sicherheitskonzept mit diesen ganzen Baustellen. Man hat die Passerelle abbauen und einen provisorischen Übergang gemacht, hat aber auch wieder die Baustellen massiv müssen sichern müssen, dass nicht dort weiter ausgeartet wäre. Am Schluss die Polizei hat eure Schlüsse gezogen. Dort heisst es nachher, was sie für Schlüsse ziehen, ist nicht öffentlich, oder? Weil das wird dann irgendwie die Taktik vom nächsten Mal bestimmen. Aber ein Punkt, und das ist ja auch so, ist dann, dass der Gemeinderat jetzt auch in diesem Fall gefunden hat, es ist ein Einzelfall oder ja, es ist für sich ein Ereignis und beim nächsten Mal werden andere Akteurinnen sein, wird irgendwie die Stadt andere sein, muss man es wieder irgendwie neu von Grund auf prüfen. Grundlegend verändert hat sich nichts.
Am Tanz sich frei sind 61 Personen zumindest angehalten worden. Was hätte das Ganze für rechtliche Konsequenzen gehabt?
Also die Stadt hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Wie gesagt, man hat die Strafverfolgungsbehörden dazu gefordert, irgendwie mit Facebook zu schauen. Ich glaube, dort war man nicht erfolgreich gewesen. Was mit 61 Leuten, die man angehalten hat, passiert ist, weiss ich nicht, ob das bekannt ist. In aller Regel ist es ja sehr schwierig, jemandem konkret eine Tat nachzuweisen. Du hast diesen Stein gegen diese Person geschossen. Das lässt sich häufig nur schwer beweisen. Bei vermummten Leuten, in irgendwelchen unübersichtlichen, tumultartigen Settings. Von dem her passiert dann häufig nichts. Einfach noch, vielleicht gleich noch einfach ein Satz zur Einordnung. Ja, es gibt viele Demos. Ja, zwischendurch kommt es zu mehr oder weniger schweren Gewaltausbrüchen. Letzten Oktober, die Gaza-Demo, war eine heftigere. Es hat gerade jetzt, Anfang Juni, im Zusammenhang mit der Gaza-Demo eine Antwort gegeben vom Gemeinderat auf einen politischen Vorstoss. Und dort schreibt der Gemeinderat, also wirklich hochaktuell, dass Gewaltexzess an Demos über die Jahre hinweg tendenziell abgenommen haben. Und sagt dann, was an dieser Gaza-Demo am 11. Oktober 2025 passiert ist, ist in den letzten 20 Jahren vergleichbar mit der Anti-SVP-Demo im Jahr 2007 und mit dem «Tanz dich frei» 2013. Also jetzt ist da wirklich quasi von Gemeinderatsseite offiziell «Tanz dich frei» in Top 3 Eskalationskreis aufgenommen von den Demos in den letzten 20 Jahren. Also mit dem ist schon auch gesagt, das, was dort passiert ist, ist massiv gewesen.
Und wirklich tatsächlich ein sehr historisches Ereignis. Und zum Schluss, aus der Sicht der Menschen, die dann auf die Straße gingen, vielleicht noch die wichtigste Frage. Was hat das Ganze kulturpolitisch ausgelöst? Wie hat sich das Nachtleben seither entwickelt?
Etwas, was es schon gegeben hat beim «Tanz sich frei 3» in dieser Zeit, war «Runder Tisch Nachtleben», wo sich die verschiedenen Akteurinnen aus der Politik, aus der Nachtlebenkultur, von Behörden, vielleicht von Quartierorganisationen oder Innenstadtleisten, irgendwie so, all die Player getroffen haben. Da war schon etwas im Gang gewesen. Es hat dann ein Nachtleben-Konzept gegeben, wo man sich auf gewisse Sachen hat können einigen. Also so ist etwas in Gang gekommen. Die Bar- und Clubkommission, die mittlerweile auch ein etablierter Player ist, war dann, glaube ich, neu gewesen oder aus dem Verein Nachtleben heraus entstanden. Also Sachen, die dann sich erst am Formieren waren, sind heute zum Teil etablierte Player. Das Nachtleben selber hat, glaube ich, auch Corona eine wesentliche Rolle gespielt. Die Leute trinken nicht mehr so viel wie früher, die Jungen trinken weniger. Dann die Geschichte von den Jungen, die am Freitag früh zu Bett gehen, weil sie am Samstag früh wandern. Aber ja, ich glaube, das gilt auch nicht für alle. Ich glaube, es war immer schon eine dynamische Szene, die manchmal auch mit einem Musiktrend, der vorbeigeht, die beste Zeit eines Clubs drin ist oder eine Generation, die nicht mehr kommt und die nächste erreicht man nicht. Also es ist ja immer schon irgendwo ja, auch so ein bisschen Subkultur und ohne Fördergelder so ein bisschen eine unstete Szene gewesen. Wir haben heute einen Gaskessel, der sich an die ganze Jungen richtet, der immer voll ist. Wir haben ein Stellwerk, das zentraler gelegen ist, das die ähnliche Klientel ansprechen möchte, das nicht immer voll ist. Es gibt noch ein paar Clubs. Es hat schon mehr gegeben. Ja, ich weiss nicht, ich finde es noch schwierig. Ihr habt einen Podcast gemacht, kürzlich live, wo es um die Nachtlebenkrise ging. Ob wir zumindest in dieser reinstecken, ist einmal sicher eine These. Ich bin nicht zu 100% davon überzeugt, aber ich glaube schon, das Berner Nachtleben hat schon bessere Zeiten gehabt.
wie viel von dem «Tanz dich frei» Geist ist heute noch rum im Berner Nachtleben, ob Krise oder nicht?
Puh, das ist auch schwierig zu sagen. Es gehen immer mal wieder junge Leute auf die Strasse und sagen, wir gehen auf die Strasse, weil wir für Freiräume kämpfen, für unkommerzielle Räume, gegen die Kommerzialisierung vom öffentlichen Raum und von allem und irgendwo auch zum Beispiel die ganzen Gastro-Pop-Ups, die in den letzten Jahren aus dem Boden geschossen sind, zum Teil kritisch gesehen, weil sie finden, ja, in jedem schönen Park ist jetzt irgendwo eine Hippie-Bar, wo sich andere Freiräume würden wünschen. Das kommt näher zum Beispiel aus einer Tripity-Besetzung, der alten Schreinerei an der Wiesensteinstrasse, kommt aus einer Anstatt, Hüttendorf auf dem Gaswerkareal. Also ja, es kommt schon so aus alternativen Kollektiven, die sich immer mal wieder bemerkbar machen. Wenn ich das richtig verstehe, geht es dort aber weniger irgendwie darum, um einen Lärmkonflikt, der im Gang wäre, oder um einen Club, der bedroht ist, wegen irgendwelchen behördlichen Auflagen oder anderen Problemen. Es geht eher um einen eigenen Freiraum, weil beide Besetzungen offizielles Ablaufdatum haben. Also, es gibt immer noch junge Leute, die auf die Straße gehen und für Freiräume kämpfen. Vielleicht hat es im Moment nicht so viel mit Club- und Nachtlebenkultur zu tun.
Hemme, die Folge zum «Tanz dich frei» ist leider die letzte Auftritte da im Gesprächsstoff. Du verlässt Ende August die Redaktion, du wechselst zur Stadt, zwar nicht in die Sicherheitsdirektion, aber trotzdem weg vom Journalismus. Wenn du auf deine 16-jährige Karriere im Journalismus zurückschaust, wo reiht sich das «Tanz dich frei» ein?
Hey, das mag dich jetzt vielleicht erstaunen, aber irgendwo wird das, glaube ich, nicht eines der Themen sein, wo ich als erstes daran denken werde, wenn ich mich an meine Journeyzeit zurückerinnere. Ich war vorher auch, als ich noch nicht Journalist war, an Demos. Ich habe mehr als einmal gröbere Ausschreitungen miterlebt. Letztlich war ich dort einfach einer von vielen Reportern, der abgebildet hat, was passiert. Ich glaube, Geschichten, wo ich an irgendetwas als Einzige am Grübeln war, eine Behörde genervt habe oder sonst irgendein Gegenüber, dort etwas am Recherchieren war und im besten Fall eine coole Geschichte herausbekommen habe. Das sind die Sachen, die mich viel mehr irgendwo geprägt haben oder wo ich mitnehme.
Ja, wenn auch für dich nicht so historisch. Trotzdem danke, hast du hier im Gesprächsstoff nochmal auf den historischen Sommer im 2013 zurückgeschaut. Merci vielmals.
Ja, sehr gerne. Merci dir.
Das war die nächste Folge vom Podcast Gesprächsstoff und die zweite Folge zu den historischen Ereignissen in der Stadt Bern in den warmen Monaten des Jahres. In 2 Wochen kommt die dritte und letzte Folge. Und zwar schauen wir dann zurück ins Jahr 2005, wo im Mattenquartier wegen der Jahrhundertüberschwemmung landunter war. Und die Bewohnerinnen und Bewohner mussten mit Motorboot und zum Teil sogar mit Helikopter evakuiert werden. Bis dann geniessen Sie in der Zwischenzeit den Sommer. Tschüss zusammen.